Also, hallo und herzlich willkommen zum ersten Vortrag hier in diesem Vortragssaal. Es freut uns sehr, dass wir so eine große Zuhörerschaft haben für unseren Vortrag zum Thema WIM, beziehungsweise mit WIM-Wissen durch den Linux-Alltag. Und das ist der Thomas. Und ich bin der Frank und wir werden euch jetzt gemeinsam durch dieses Thema führen. Was ist der Hintergrund zu diesem Vortrag? Wir haben uns gesagt, naja, wir sind alle beide, sagen wir mal, WIM-Fetischisten.
Ja, Benutzer.
Benutzer?
Na gut, dann. Wir müssen es gar nicht so krass sagen.
Gut. Und wir haben uns einfach überlegt, es gibt eine ganze Menge von Programmen, wo man, sagen wir mal, die Kombination oder die Arbeitsweise von WIM verwenden kann, beziehungsweise die Tastenkombination. Und dann haben wir uns gedacht, naja, ist das Zufall? Oder ist das, sagen wir mal, gewollt vielleicht? Und da haben wir einfach mal geschaut, was kann man da eigentlich noch alles machen? Wir haben gedacht, okay, wir können das ja gerne mal in einem Programm oder in einem Vortrag zusammenstellen und euch das Ganze zeigen. So, und damit ihr wisst, wer wir sind, ich bin Frank Hofmann, ich bin sozusagen Unternehmer, Linux-Benutzer seit mittlerweile 10, 12 Jahren.
Ja,
ich bin, ja, es sind 10, 12 inzwischen.
Das sind 12, das ist schon für ja, Wahnsinn.
Genau.
Man wird älter,
ganz genau. Ich bin im Vorstand des Büro 2.0 e.V., der sich gerade in Gründung befindet. Ich habe mitgeholfen, die Chemnitzer Linux-Tage zu organisieren. Ich helfe hiermit, den Brandenburger Linux-Infotag mit auszugestalten. Ich kümmere mich um den Linux-Bus, muss auch ein bisschen mein Geld verdienen. Ich kümmere mich auch darum, dass ein Regionaltreffen der Linux-User-Groups aus Berlin und Brandenburg funktioniert. Das mache ich seit 2008. Muss auch ein bisschen mein Geld verdienen und habe eine IT-Firma, kümmere mich halt um Druck und Satz, um Administration und auch um Wi-Fi-Komponenten und bin Mitbegründer des Schulungsunternehmens Wizards of Fuzz. Wizards of Fuzz, wir machen Spezialschulung für Open Source und wir haben auch einen Stand da draußen in der Ausstellung. Ich habe mein Büro in Berlin und sitze da in einer Open-Source-Bürogemeinschaft, das heißt, es sind ganz viele Leute, die gemeinsam sich mit Open-Source beschäftigen und damit ihr Geld verdienen. Jetzt musst du was zu dir sagen, Thomas.
So, ja, also ich komme aus Chemnitz, deshalb bin ich auch etwas zu spät, ich bin schon um 5 losgefahren, aber ich musste noch ein paar Fahrgäste, ich bin nicht auch selbstständiger Unternehmer, Fahrgäste nach Berlin schaffen und nach Berlin rein und wieder raus, hat doch ein bisschen länger gedauert. Ja, was hier so dran steht, Mitorganisator der Chemnitzer Linux-Tage, mittlerweile schon seit über 10 Jahren. Mhm. Hauptsächlich in den letzten Jahren habe ich mich ums Einsteigerforum gekümmert, die Betreuung und Vorbereitung und dann halte ich immer mal Vorträge aus Sicht eines Anwenders. Ich muss gestehen, ich bin eigentlich kein großer Programmierer, obwohl ich das früher mal gemacht habe zu Assembler-Zeiten. Aber so richtig in das C und so habe ich mich noch nicht reingekniet. Aber als Anwender habe ich auf allen meinen Rechnern, die ich irgendwo zu laufen habe, Linux laufen inzwischen. Habe jegliches Windows verbannt. Ja, das war es eigentlich. Und dann mache ich immer mal hier von meiner Ausflugsfahrtenfirma mache ich immer mal Linux-Fahrten zu verschiedenen Linux-Veranstaltungen. Dies Jahr waren wir zum Beispiel in Augsburg.
Das ist richtig, genau. Wir waren in Augsburg und was auf der geplanten Liste steht, ist Dornbirn in der Nähe vom Bodensee.
Im Bodensee.
Das müssen wir dann nochmal in Ruhe besprechen.
Müssen wir mal sehen.
Genau.
Ja.
Das sind so die Aktivitäten.
Achso, da steht noch.
Da steht noch ein bisschen Werbung.
Was ich so alles mache.
Was er so alles macht, genau. Wollen wir ins Thema einsteigen?
Wir steigen mal ins Thema ein.
Genau.
Hauptsache, wir steigen ein.
Deine Fahrgäste sind ausgestiegen, jetzt können wir ins Thema einsteigen. Was werden wir besprechen? Wir haben uns überlegt, wir schauen uns mal an, vom VI zum Vim. Wir schauen uns verschiedene Klone, verschiedene Derivate an, was es an Plugins gibt, vom PDF-Betrachter über die Tabellenkalkulation bis zur Paketverwaltung, Webbrowser, gibt es eine ganze Menge Werkzeuge, die sich mit dem Wissen, was man so beim Vim hat, verwenden kann. Und wir werden einige davon näher vorstellen und möchten euch eigentlich damit neugierig machen, doch mal so ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken und zu schauen, was kann man eigentlich noch alles am Programm verwenden. Es muss nicht immer alles mit 2 oder 3 Tasten bedienbar sein. Ihr habt eine große Maus vor euch, die hat meistens 104 Tasten und es ist deutlich mehr.
Teilweise noch mehr.
Als das, was man hier hat. Wir starten mit Vim. Und das ist eigentlich das kleine, naja, man könnte fast sagen, es ist ein kleines Betriebssystem. Die meisten denken, es ist einfach nur ein Texteditor, aber es ist ein bisschen mehr.
Ja, das Betriebssystem ist doch das andere.
Ach so, das ist der andere Vorteil. Okay. Vim ist ein mittlerweile sehr, sehr stark gewachsener, ausgefeilter, kleiner Texteditor, den wir halt beide sehr gerne verwenden. Er ist eigentlich auf jedem System vorhanden. Der Vim ist die erweiterte Version des Texteditors VI. Wer von den Anwesenden hat denn schon mal mit VI bzw. Vim gearbeitet?
Das sind doch ziemlich viele.
Das ist so ziemlich fast genau 100%.
Nee. Nicht mehr, 2 oder 3 fehlen.
Ja, die haben sich einfach gedrückt.
Wollten sich nicht melden, genau.
Die sind bestimmt von der Emacs-Fraktion.
Das könnte natürlich auch sein.
Ja.
Da müssen wir nach Dornbirn mitfahren.
Ja, oder die müssen einen Axel-Vortrag dann hören. Aber das ist eine andere Sache. Vim ist ungefähr vor 10, nein, das ist 1991, 92, ist Vim an der Stelle entstanden. Die Idee, die dahinter steckt, ist, es gab den VI, das ist ein kleiner zeitbasierter Texteditor, der in den 70ern entstanden ist und wo einige Leute gesagt haben, ich möchte es gerne für mein Betriebssystem haben, gab damals nicht, haben das portiert, haben das weiterentwickelt und haben sehr viele Features hinzugefügt und mittlerweile gibt es den Vim halt auf allen Unix-Systemen und wer also auch mit einem Macintosh unterwegs ist, der wird dort auch einen Vim finden.
Ja, ich habe es erst vorgestern bei meinem Vater überprüft, wenn man dort ein Terminal aufmacht auf dem Mac und Vim aufruft, da kommt er.
Das ist doch.
Aber ich habe leider nicht die grafische Variante gefunden.
Das ist halt ein spezielles Paket an der Stelle. Das Schöne daran ist ja an der Stelle, dass man sagt, okay, wenn man das eine Wissen auf dem einen System erworben hat und jetzt plötzlich vor so einer anderen Kiste sitzt, dass man das Wissen an der Stelle einfach mitnehmen kann. Also sprich, das, was ich hier auf dem Unix-System habe, das kann ich halt auch auf dem Apple verwenden, weil halt das gleiche Programm da ist, muss ich nicht umlernen, kann ich das gleich genauso benutzen.
Inzwischen sollte das auch für Windows und Vim geben.
Ja, gibt es auch. Und das ist eigentlich das Schöne, da muss man nicht so viel umlernen. Wir sind ja alle irgendwie ein bisschen faul und wollen die Dinge verwenden.
Bloß viele können mit dem Begriff Texteditor teilweise nichts anfangen. Die denken immer, Texteditor ist gleich eine Textverarbeitung. Und Vim ist zwar ein bisschen weniger, aber gleichzeitig auch ein bisschen mehr, weil es kann so viel, was die Textverarbeitung nicht so ohne weiteres kann.
Ja. Das, was die meisten vielleicht kennen, das sieht dann an der Stelle halt einfach so aus. Ja, das ist einfach ein Texteditor und nichts weiter. Kann man quasi drin arbeiten. Und für diejenigen, die, sagen wir mal, sich mit so einer Konsole ein bisschen schwer tun, für den gibt es auch eine grafische Variante. Wer kennt die grafische Variante? Wer hat die ausprobiert? Das sind schon deutlich weniger.
Naja, aber auch die Hälfte ist es.
Kennen und nur nutzen was anderes.
Das müssen wir auszählen.
Nee,
müssen
wir hier zu viel Zeit haben wir heute nicht. Ja. Gut, für diejenigen, die mit der grafischen Variante vielleicht doch etwas mehr Neugierde haben, sei gesagt, die grafische Variante GVim kann alles das, was der normale Vim auch kann. Und das Schicke an der ganzen Geschichte ist, man hat hier oben noch so lustige kleine Knöpfe. Das heißt.
Und vor allem diese. Die
Knöpfe?
Menüleiste, die ist eigentlich das Wesentlichere.
Die
Menüleiste. Man hat dort fast alle Funktionen Das Vim hat man als Menüs vorliegen, aber nur fast. Es gibt beim Vim noch einige Funktionen mehr.
Ja. Was aber das Schöne an dieser Menüleiste ist oder an dieser grafischen Variante generell, wenn man mit dem Vim noch nicht so richtig vertraut ist, dann wird man vielleicht am Anfang ein bisschen länger brauchen, weil man unterscheiden muss, was für verschiedene Modi es dort gibt, wie man mit dem Vim arbeitet. Und wenn man mit dem grafischen Vim sozusagen einsteigt, hat man einerseits hier oben diese Menüleiste und kann also auch mal so ein bisschen nebenbei klicken und gucken, was man da halt noch machen kann. Auf der anderen Seite hat man das Menü und man sieht hier an der rechten Seite sozusagen die Buchstabenkürzel. Und das ist an der Stelle, sind genau die Kommandos, die man auch im Vim drücken muss.
Leider stehen nicht alle Punkte beschrieben. Ja, zum Beispiel bei dem Syntax, da könnte eigentlich auch das Doppelpunkt Sync on stehen.
Das ist richtig, genau. Aber ich meine, es muss ja auch einen Anreiz geben, ein bisschen im Manual zu blättern und zu gucken, was man noch an Funktionen findet. Diese Variante, muss ich dazu sagen, das war auch mein Einstieg in diese ganze Vim-Geschichte, wo ich gemerkt habe, aha, okay, ich kann also hier ein bisschen tippen und ich kann trotzdem ein bisschen sozusagen faken und kann ein bisschen auf der Menüleiste herumklicken und sehe halt trotzdem die Kommandos, die ich verwenden kann. Das heißt, wenn ich den GVim nicht zur Verfügung hatte, konnte ich irgendwo auf den Shell wechseln und konnte genau die gleichen Tastenkombinationen verwenden und arbeiten. Ich muss dazu sagen, es hat mir sehr geholfen und mittlerweile, ich habe den GVim einfach nur deswegen heute hier installiert, weil wir ihn für den Vortrag brauchen. Ja, weil ich brauche die grafische Variante nicht mehr. Die Tastenkombinationen sind in Fleisch und Blut übergegangen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen im Vortrag hier genauso.
Ich wollte nur noch was sagen zu dem Erscheinungsbild,
ja,
wie es der Frank hier hat. Wird es bei meisten nicht erscheinen, bei meisten kommt es mit hellem Hintergrund.
Ja, aber das ist hier einfach
bloß, eine Konfiguration. Bloß von der Standardeinstellung her. Mhm. Nicht, dass sich die Leute wundern.
Ja.
Ich habe doch was ganz anderes.
Gut, aber das ist halt von System zu System ein bisschen anders. So, jetzt haben natürlich einige Leute gesagt, okay, es gibt verschiedene Varianten, es gibt verschiedene Pakete und auch Vim gibt es in verschiedenen Ausführungen, gibt es verschiedene Entwicklungszweige. Wer sich das Ganze mal zu Gemüte führt, braucht ungefähr 2-3 Stunden, um das nachzuvollziehen, was da eigentlich alles gewesen ist. Und es gibt verschiedene Portierungen dazu, gibt es auf verschiedene Betriebssysteme, auf verschiedene Unix-Varianten. Wir hatten zum Beispiel den NVI, gibt es auch als Debian-Paket. Und das läuft zum Beispiel auf einem FreeBSD oder auf einem NetBSD. Das heißt, man hat dort die gleichen Funktionen, es hat einfach nur ein bisschen anderes Paket.
Das ist eine sauber und verkleinerte Variante. Hat bei weitem nicht ganz so viele Funktionen.
Dann gibt es eine Variante, die heißt zum Beispiel Elvis. Und wer halt ein Slackware Linux verwendet, das werden vielleicht nicht alle tun, aber Slackware ist etwas älter. Und da ist halt der Standard-Editor kein VI, sondern der heißt jetzt einfach Elvis. Es ist einfach ein anderes Paket, sieht im Prinzip genauso aus, aber ist halt ein anderes Paket eigentlich. So, dann gibt es noch ein Paket, das heißt While. Und While ist für diejenigen, die eigentlich mit dem...
die das Betriebssystem mit Vim verbinden wollen.
Ja, und die endlich auf das Richtige wechseln wollen. Man könnte auch sagen, die mit dem Emacs-Migrationsvordergrund. While ist die Idee, beide Welten miteinander zu verbinden. Das heißt, man kann auf der einen Seite VI-Kommandos verwenden und auf der anderen Seite trotzdem mit den, sagen wir mal, Sachen arbeiten, die man vielleicht in Emacs gewohnt ist. Wie gesagt, das ist eine Idee, das zu verbinden. Ich benutze es selber nicht, weil das halt nicht so zu meinem...
Ja, weil du kein Emacs
im Hintergrund hast. Ich Emacs verwende, genau. Und ich finde das auch mal eine gute Sache, dass man sehen kann, aha, das gibt es an der Stelle halt auch. Da es sich ja beinahe um Betriebssystem handelt, ist das Ganze auch erweiterbar. Hier zum Beispiel halt mit dem Perl-Interpreter. Und da kann man also auch den Programmierern etwas entgegen.
Ist der Name selbst dabei?
Ja, an der Stelle auf jeden Fall. Also es geht wirklich darum, das einfach ein bisschen humoristisch zu betrachten. Und Selbstverballhornung ist vielleicht der richtige Begriff dafür. Ich müsste eigentlich hier einen X-File drauf haben. Mal sehen, ob wir den da haben. Doch. Es gibt davon auch eine grafische Variante, die sieht dann quasi so aus.
Die ist in Englisch.
Die ist in Englisch, genau. Die lässt sich auch ein kleines bisschen anders bedienen an der Stelle, ja. Und folgt dann an der Stelle eben auch diesen Varianten, wie man halt Emacs agiert. Aber wie gesagt, gibt es als die Variante und gibt es halt nochmal als grafische.
Umgedreht. Das ist ja die grafische.
Das ist die grafische, gut, dann gibt es die andere noch. Gut. Jetzt gibt's, wer von den Anwesenden ist denn so Entwickler? So in die Richtung. Keiner? 1, 2, 3, 4, 5. Das sind schon weniger, oder?
Ja, klar, das ist weniger. Ja, gut. Muss ja auch ein paar Nutzer geben.
Das ist nicht zu unterschätzen.
Sonst brauchst du keine Entwickler, wenn es keine Nutzer gibt.
Ah, es bedingt sich ein bisschen gegenseitig, ja. Viele von euch nutzen vielleicht Entwicklungsumgebungen. Das sind so die Sachen, wo man so grafische Fenster hat, wo man drauf rumklicken kann. Und die meisten Entwicklungsumgebungen sind halt sehr, sagen wir mal, muss man sich ein bisschen umstellen. Und auch dafür gibt es Erweiterungen. Eine Erweiterung, das ist halt die Erweiterung für Eclipse. Eclipse ist eine große Entwicklungsumgebung. Da gibt es eine Umgebung, die heißt zum Beispiel Eclim, und da kann man in seiner Entwicklungsumgebung sagen, okay, ich möchte gern wie im Vim agieren. Man kann das als Plugin einbinden, gibt es auch ein Debian-Paket dafür, und dann kann man sagen, okay, ich habe jetzt meine Entwicklungsumgebung und kann genauso agieren wie in dem Vim-Texteditor.
Wie heißt das Paket?
Bitte?
Wie heißt das Paket?
Eclim. Es gibt auch mehrere verschiedene Pakete, aber das ist eigentlich das, was wir gefunden haben, was so die Empfehlung verwendbar hat. Wer auf der Windows-Welt agieren muss, für den gibt es auch Erweiterungen. Also für Visual Studio gibt es was, es gibt es für Word, es gibt es für Outlook, gibt es auch für SQL-Server. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt das nicht ausprobiert. Das hängt aber daran, dass ich kein von den Produkten zur Verfügung habe zum Testen.
Ja, ich kann es auch nicht ausprobieren.
Ja. Das würde ich jetzt mal als Hausaufgabe an die Teilnehmer des Vortrags geben, dass die das halt mal.
Also ich bin schon mindestens seit 7 Jahren migriert. Okay. Restlos.
Restlos. Das ist gut. So, jetzt haben wir die Entwicklungsumgebung. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in den Alltag.
Und also jetzt haben wir im Prinzip diesen Teil Vim abgeschlossen und jetzt kommen diese Anwendungen, die sich so ähnlich verhalten wie Vim, zu großen Teilen zumindest.
Das ist richtig. Das, was man am meisten braucht, ist eigentlich ein Betrachter, ein Anzeigeprogramm, und da gibt es etliche für PDF-Betrachtung. Das, was wir gefunden haben, das ist zum Beispiel Zatura. Zatura ist ein sehr, sehr kleiner PDF-Betrachter. Und das, was ich halt sehr, sehr schick finde, es ist halt benannt nach einem Film. Und der Film heißt Zatura, ein Abenteuer im Weltraum. Ja, es sind halt die Entwickler, die haben halt ihre Ideen, wie sie das benennen. Es ist ein sehr, sehr kleines Programm. Es ist minimalistisch, aber es lässt sich unheimlich schön bedienen. Es gibt keine Maus. Es ist faktisch komplett über die Tastatur bedienbar. Wir gucken jetzt, ob wir hier noch ein PDF haben, was wir hier einfach mal anzeigen. Noch ein PDF. Genau, wir gehen mal, damit ihr seht, dass wir auch damit arbeiten. Haben wir hier ein PDF? Wir haben bestimmt ein PDF.
Ja, Plakat Linux drauf, das sah gut aus.
Das ist zum Beispiel eine Idee. Genau, oder den Flyer kann man mal anzeigen. Den Blitzflyer.
Aber bitte vorne.
Vorne? Gut, machen wir vorne.
Ich weiß, was du auf der Rückseite geschrieben hast. Das ist ein leeres Blatt.
Nee, auf der Rückseite. Auf der Rückseite.
Geht gar nicht mehr.
Wieso geht der nicht auf? Das ist gemein. Bitte?
Braucht das ein X-Programm, das auf der virtuellen Konsole auch
ausführt? Die Frage war, ob das Programm ein X braucht. Ich bin der Meinung, es braucht ein X. Ja? So, das, was man am Saturn sieht, das ist einerseits, hier unten hat man eine Zeile, wo man sieht, welches Dokument geöffnet worden ist. Ja, das ist das hier unten.
Oh, vor allem hast du Übererfüllung, 183%.
Das ist doch cool. So, man sieht auf der Seite hier unten, wie viele Seiten man hat. Man sieht also hier 1 von 1. Das hat wirklich bloß nur eine. Man hat hier eine Kommandozeile, genauso wie im Vim auch. Wenn man also Doppelpunkt drückt, dann sieht man hier eine ganze Menge.
Oder auch nicht. Doch.
Möglichkeiten. Man kann hier Kommandos ausführen. Das Programm braucht ein kleines bisschen, um die Bilder zu rechnen, um das zu skalieren. Man hat hier Kommandos, die man ausführen kann. Man kann an der Stelle halt sagen, okay, ich möchte gern zu einer bestimmten Seite hüpfen, ich möchte mir Infos anzeigen. Ja, das macht eine ganze Menge möglich. Das heißt, wenn man mit diesen Vim-Geschichten vertraut ist, hier ist mir gerade mal nichts vergeben, das ist wieder ärgerlich.
Ja, da kannst du doch was vergeben.
Kann ich, nee, da kann ich was vergeben, aber nicht mit dem Programm. Man kann sich hier drin bewegen, man kann Verzeichnisse wechseln, man kann das quasi komplett.
Vor allen Dingen beenden haben wir uns.
Vor allen Dingen beenden, genau.
War das jetzt nur Q oder war das Quid?
Das war ein Quid.
Nur Q geht nicht.
Nur Q geht an der Stelle leider nicht.
Gut, mal Interesse halber.
Ja, und man kann das nachjustieren, man hat eine Konfigurationsdatei, wo man auch Tasten belegen kann, wo man das einstellen kann. So, wie das in der Linux-Welt halt so ist, gibt es halt nicht nur ein Programm, sondern gibt halt auch mehr. Und gibt halt auch eine Erweiterung, ein anderes Programm, das heißt halt APDVLV, ist halt eine lustige Abkürzung für Alphs PDF Viewer Like Vim. Ja? Funktioniert im Prinzip genauso. Ich gucke mal, ob wir es hier haben. Doch, haben wir da.
Können wir auch die Vorderseite sehen.
Ja, wir können mal die Rückseite angucken.
Na gut. Wäre das mal interessant, ob es das genauso aussieht. Ja, ging auf jeden Fall schneller.
Ja. Wie gesagt, stellt das genauso gut dar, ist relativ flink. Wenn man jetzt zum Beispiel ein KDE-Programm hat oder ein GNOME-Programm, die dauern manchmal ein bisschen länger. Das, was mir aufgefallen ist, teilweise ist das Rendering hier nicht ganz exakt, aber wenn man einfach die standardmäßigen PDFs, die man bekommt, einfach flink anzeigt, reicht das in der Regel vollkommen aus.
Ja? Die Schienen sehen genauso aus, wie hier produziert, die gerade gebaut sind. So unscharf.
Wie war die Kritik?
Die sind genauso unscharf.
Genauso unscharf wie da draußen die Schienen, die gebaut
sind. Ah, okay, dann muss man die Schilder draußen noch ein bisschen nachjustieren,
dann,
oder?
Dann wird es hier auch besser.
Ah, okay. Oder es war noch nicht ganz wach, das könnte natürlich auch sein, dass die Schilder dann verlaufen.
Das ist ein Argument, das müssen wir mal untersuchen.
Müssen wir mal näher untersuchen. Vielleicht sind sie abends scharf.
Ja. Gut, man hat hier unten genauso eine Kommandozeile. Man hat hier auch die Möglichkeit, sozusagen zu blättern und zu stöbern und sich auch mit den Vim-Kommanden, mit Vim-Tasten zu bewegen. Ja, also genau die gleichen Sachen, die man halt auch aus der Vim-Welt gewöhnt ist. Hier funktioniert das.
Ah, dann. Hier funktioniert es cool. Na? Genau wie beim Vim.
So, jetzt kommen wir zu einer ganz anderen
mein Part.
Jetzt kommt dein Part, jetzt gehen wir zur Tabellenkalkulation.
Genau, und zwar habe ich vor ein paar Jahren eigentlich als Ersatz für das Windows Excel eine ordentliche Tabellenkalkulation gesucht. Und damals gab es OpenOffice noch gar nicht, da gab es noch StarOffice oder sowas.
Das ist schon sehr lange her.
Ja, ja. Also ich bin auch schon ein bisschen älter wie du. Und jedenfalls gefiel mir das auch nicht so sehr, weil das sehr umfangreich war und tisch lange brauchte auf meinen alten Rechnern. Und da habe ich mal ein bisschen gesucht und da habe ich dieses textbasierte Tabellenkalkulation gefunden. Interessanterweise, die Abkürzung heißt genauso wie früher die textbasierte, unter DOS die textbasierte Tabellenkalkulation, da hieß es Supercalc. Und jetzt ist das die Abkürzung für Spreadsheet Calculator. Habe ich es richtig gesprochen?
Also ungefähr. Ja, das passt.
Und wie gesagt, es geht eigentlich alles, was man so von der Tabellenkalkulation verlangt. Was natürlich nicht geht, sind diese grafischen Spielereien wie Diagramme und sowas. Aber dafür gibt es ja in Unix andere Programme, wo man dann Diagramme mit erstellen kann. Mhm. Durchaus auch mit den Tabellenwerten, die man in SC hat. Ein weiterer Vorteil ist, du kannst einfach mal aufrufen.
Ich kann es aufrufen für dich.
Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ich hoffe das.
Guck.
SC und Freuen. Und so ist erstmal die einfache Tabellenkalkulation mit Spalten und Zeilen, so wie man es bei den meisten anderen Tabellenkalkulationen auch gewohnt ist. Inzwischen ist das auch ziemlich groß. Am Anfang waren die 256x256 oder sowas. Also auch noch nicht allzu viel, aber jetzt ist das ziemliche Größe, sodass es also jedes Tabellenblatt da auch aufgehen sollte. Und was eben sehr interessant ist, jede Zelle hat im Prinzip drei Eintragsmöglichkeiten. Das eine ist ein Zahlenwert, was ja eigentlich in der Tabelle das häufigste ist. Das zweite ist eine Zeichenketten. Dazu gibt es auch entsprechende Funktionen zur Zeichenkette und auch zu den Zahlenwerten. Und das dritte ist noch eine Notiz, kann man sich noch im Hintergrund schreiben. Also in jedem Feld können dreierlei Sachen stehen. Und es kommt immer darauf an, eigentlich viererlei Sachen, denn eigentlich kann man nur eine Formel im Hintergrund stellen.
Das sind wieder Details. Du musst einen Workshop dazu machen.
Ja, da müsste ich mal einen Workshop machen. Und das Interessante ist, sobald man hier, also ich gebe jetzt irgendwas mal ein, was geben wir jetzt ein?
Ich hätte gerne einen Vorschlag, was
in Linux Infotag geht natürlich nicht, weil wir den Fehler gemacht haben. Wir haben nicht erst ein Zeichen davor gestellt. Und zwar habe ich jetzt das Größte als, ne, das muss man erstmal zurückgeben. Ist er raus. Und da ist. Und das Größte als Zeichen ist, dass es ein rechtsbündiger Text ist. Und das Kleine als Zeichen ist linksbündiger Text und die Type ist ein zentrierter Text. Und das Gleichheitszeichen ist gleichzeichen eine Zahl bzw. Formel. Und jetzt gehen wir hier schön ein. Linux
oder mit Bindestrich, ohne Bindestrich, ohne Bindestrich, alles ohne Bindestrich.
Infotag. Alles zusammengeschrieben. Jetzt sieht man schön, dass die Spalte zu klein ist. Dadurch schreibt er das in die nächste Zeile mit rein, weil die leer ist. Wenn ich die jetzt belege, zum Beispiel mit dem Zahlenwert gleich 6, dann ist das Linux-Fach verschwunden, weil das nicht reingeht.
Muss man E drücken, als Insert-Modus gehen? Ich stehe mir vorne E, wenn du.
Ne, wir machen jetzt einfach mal, wir formatieren diese Zeile mit dem F und dann können wir die einfach hier breiter machen und dann passt es auch wieder rein. Mit Enter schließen wir die Sache ab und schon haben wir die Spalte etwas verbreitert, damit das Linux-Info da rausgeht. Aber der 6. Linux-Info da ist jetzt nicht gerade.
Ja, das ist der
8. Also müssen wir die 6 nochmal ändern, ne?
Genau.
Müssen wir hier mal eine 8 reinschreiben. Nein, das macht er nicht. So. Da müssen wir nämlich editieren. Und jetzt können wir da eine 8 reinschreiben. So, jetzt ist das Problem, wenn wir jetzt in den Editiermodus gehen, da oben in der obersten Zeile wird der Editiermodus angezeigt, dann lebt die BIM-Welt eigentlich so richtig auf, weil dann ist im Prinzip diese Zeile ist genauso wie die VI- oder BIM-Zeile früher. Mit I kann ich in Insert-Mode gehen und mit R können wir das überschreiben. Ne? Klein R und eine 8. Und dann sollte es stimmen. Nur gefällt uns die Kommastelle noch nicht. Also formatieren wir das auch nochmal um. Mit F was. Und machen die Kommastelle weg, damit es aussieht. Und da haben wir schon eine Mini-Tabelle. Und das Interessante ist, wie gesagt, in diesem Änderungsmodus. Das kleine E war für Zahlenwerte zum Ändern, das große E ist für Zeichenketten zum Ändern. Und hier kann man jetzt wirklich wie im BIM arbeiten, bei der Zeichenkette ist ja auch nichts anderes wie Text. Und da hat jetzt im Prinzip fast alle Modi vom BIM. Mit I kann man Insert machen und X und also ich kann jetzt zum Beispiel hier irgendein Zeichen raus xen. Zum Beispiel. Und wie gesagt, mit Enter wird es immer wieder bestätigt. Und mit Quit geht es natürlich raus. Mit Q. Da fragt er natürlich, ob ich abspeichern will. Und da sagen wir mal nein. Und dann ist, denke ich, das Schlimmste von SC erstmal abgearbeitet.
Das sieht vielleicht ein kleines bisschen einfach aus und jetzt werden alle denken, ja, wir können nicht arbeiten damit. Aber soweit ich weiß, machst du ja deine komplette.
Ich mache meine komplette Firmenabrechnung damit. Ein weiterer Vorteil wäre vielleicht LaTeX benutzt. Mhm. Das SC hat einen extra Filter, um die Tabelle im LaTeX-Format rauszugeben. Da kann man das entsprechend einstellen. Da kann man die SC-Tabelle direkt in LaTeX einfügen und hat eigentlich keine Nacharbeiten mehr.
Ich gucke mal, ob wir hier einen SC-File noch da haben.
Nichts gefunden.
Nee, da haben wir nichts. Ich dachte, ich hätte nämlich eins da gehabt.
Man sieht nichts.
Nein, da ist keins da. Das ist doch hier im Teil 1 ist noch eins da. Hier in dem. Nee, ist doch nicht da. So ein Mist. Das ist traurig.
Na gut. Eine weitere interessante Sache ist, das Format, wie das abgespeichert wird, die Dateien in SC,
ja.
Bei einer hier OpenOffice oder ähnliches, wird ja eine extrem große Datei abgespeichert, weil die ganzen Formatierungssachen dort drin sind. Bei SC sieht das sehr viel einfacher aus. Die kann man einfach mit einem Vim dann aufmachen. Und da steht eigentlich Zeile für Zeile, was man vorher reingeschrieben hat. Wenn du jetzt leider keine hast, dann können wir das auch nicht zeigen.
Ja, aber ich könnte eine Erweiterung zeigen. Das ist nämlich genau für die Leute wichtig, die sich mit dem SC etwas stärker beschäftigen wollen.
Und schlecht Englisch können wie ich.
Ja, dann können wir nämlich seine Hilfe verwenden, weil er hat sich mal die Mühe gemacht und hat... Oder haben wir es zusammen? Wir haben das zusammen gemacht.
Nö, das habe ich gemacht.
Na gut.
Das war von TPP, wo wir es zusammen gemacht haben.
Das ist im Endeffekt die komplette Übersicht, was man mit dem SC alles machen kann, wie die Tastenkombinationen sind, wie man das bedienen kann.
Du kannst ja mal ein bisschen runtergehen, da sieht man dann.
Das ist halt ein bisschen mehr.
Ja, hier zum Beispiel, hier hatten wir gerade hier die Bewegungstasten. Wenn man keine Cursor-Tasten hat, die gibt es ja im MIM auch. Und na, vieles ähnliche. Dann diese Puffer wie in Vim. dass man verschiedene Puffer hat, die man markieren und
verwenden kann.
Kopieren kann, ne? Und so weiter. Ist sehr ähnlich, ist eben stark ans Vim angelehnt, ist nicht hundertprozentig übereinstimmend, aber sehr stark angelehnt.
Da gibt es eine Frage aus dem
Publikum. Da hinten noch eine.
Habe ich eine Chance, SC-Eingabedateien aus anderen Programmen heraus zu erzeugen, sag mal mit einem Shell-Skript, Perlskript oder so mit Echo?
Ja,
als ist das nicht Klartext oder ist das was Komplizierteres à la OpenOffice?
Nee, das ist Klartext.
Man gibt einfach in den anderen Tabellenkalkulationen komma-separierte.
Okay, also ein CSV-Format. Mhm.
Ja,
genau.
Und dann gibt es sogar ein extra Einleseprogramm für SC, der das dann ein bisschen bearbeitet.
Ja. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt hier keinen SC-File da.
Hm. Und jetzt war da hinten noch eine Frage.
Ich habe eine Frage zum Modifizieren von jetzt mehreren Zellen. Kann man das ähnlich machen wie beim BI?
Ja, da gibt es Bereichsbefehle. Kannst du die Hilfe nochmal aufrufen kurz? Geh mal ein Stückchen runter, da gibt es irgendwo die Bereichsbefehle.
Ein Stichwort bitte.
Bereich?
Ja.
Da, ne, Dateibefehle, noch einen schicken wir da. Bereich taucht ab und zu mal auf.
Ja.
Ja, noch ein Stückchen.
Geh zu Bereichsgrenzen, haben wir hier. Hier, Bereichsbefehle.
Ja.
Eine komplette Liste.
Das Stückchen. Da kann man immer entweder nur eine Spalte oder ein ganzes Karree eingrenzen und kann die entsprechenden Befehle dann für eine größere Gruppe machen. Es geht sogar, dass man zwei Bereiche angibt und kann dann für die zwei Bereiche das machen.
Also man kann spaltenweise agieren, zeilenweise agieren, Zeilen zusammenziehen, vergrößern, verbreitern.
So wie es bei anderen Tabellenkalkulationen auch üblich ist, mit diesem mit dem Doppelpunkt getrennte Bereichsbefehle angeben. Und man kann das auch sehr schön markieren auf dem Blatt und kann das dann abspeichern als Bereich und kann dem Bereich einen Namen geben extra. Also das ist allerhand möglich.
Ich sehe, das bedarf für einen Workshop.
Ja.
Das nächste Mal machen wir einen Workshop dazu.
So, dann machen wir mal weiter. Hm?
Machen wir weiter. Wir schauen mal zum Bereich Warenwirtschaft. Warenwirtschaft brauchen wir auch ab und zu. Und ich habe halt für meine unternehmerischen Sachen überlegt, ich kaufe mir halt nichts Großes, sondern ich mache das halt selber. Und habe halt eine kleine Warenwirtschaft gebaut, wo man halt seine eigenen Sachen, Produkte, Leistungen etc. entwickeln kann. Das ist noch, wie gesagt, im Alpha-Stadium. Das ist noch nicht so riesengroß, noch nicht so weit. Aber deswegen fehlt halt auch noch ein Debian-Paket. Also wer Lust und Laune hat, eins zu bauen, der darf das gerne tun. Dann schauen wir uns noch Aptitude an. Aptitude kennen ja vielleicht die meisten. Wer ist Debian-Benutzer?
Oh, das sind nicht sehr viele.
Ja, da müssen wir was dafür tun.
Da müssen wir eigentlich mal fragen, was die anderen benutzen. Suse?
Okay, der Quotensuse.
Was haben wir denn dann noch? Ubuntu oder was? Naja, Ubuntu sind doch alles Debian-Nutzer. Wir wollen doch mal nicht so sein. Denn auch in Ubuntu gehen fast alle Debian-Sachen.
Ich denke schon.
Ubuntu ist ja eigentlich bloß eine Sonderform von Debian. Debian ist das Original.
So, für diejenigen, die es halt nicht kennen, die Paketverwaltung unterm Debian kann man natürlich auch grafisch verwenden, quasi auf der Textkonsole verwenden. Und da hat man auch die Möglichkeit, die einzelnen Pakete auszuwählen und sich mit den üblichen Tastenkombinationen aus dem Vim drin zu bewegen.
Ja? Und suchen zum Beispiel.
Zum Beispiel. Suchen ist ein perfektes Stichwort. Wonach suchen wir?
Was wollten wir vorhin?
Moment, wir müssen erstmal sagen, womit wir eigentlich an der Stelle suchen. Die meisten.
E-Bile oder was wollten wir suchen? Da war doch vorhin eine Frage, was dieses Debian-Paket heißt.
Genau, das While-Paket können wir.
Gut.
Gut, die meisten werden wahrscheinlich sagen, okay, ich muss ja eigentlich irgendwo draufklicken oder mein Suchdingens eingeben. Und ich habe mir das mittlerweile so angewöhnt, dass ich einfach mit diesem Schrägstrich über der 7 meine Suche aufrufe und da meinen Suchtext eingebe. Zum Beispiel, wir hatten die Weil-Pakete gesucht. Ja. Lässt sich mit relativ wenigen Tastenklicken drücken finden. Dieser Schrägstrich geht halt nicht nur hier im Aptitude, sondern der geht auch in anderen Paketen, wie zum Beispiel in Firefox. Ja? Und wie gesagt,
ich glaube auch im SC, ich bin jetzt ganz nicht sicher, aber irgendwie gibt es auch einen Suchbefehl.
Gut, wie dem auch sei, also damit kann man halt auch wie im Vim arbeiten an der Stelle.
Na, hast du denn nur gefunden? Wir wollten nur wissen, wie er heißt.
Dann gucken wir mal, ja. Genau,
aber hier gibt es die ganzen Weil. Weil-Kommen gibt es auf jeden Fall.
Genau.
Und X-Weil.
Und X-Weil, genau. Das heißt, hier in der Paketverwaltung kann ich genauso agieren. Das heißt, ich muss nicht umladen, es sind die gleichen Kombinationen. Wer sich mit dem Aptitude genauer beschäftigt, wird sehen, ja, okay, es setzt halt auf dem, sagen wir mal, Apt und auf dem DPKG auf. Das ist halt eine kleine Erweiterung und eine Vereinfachung, wenn man halt Pakete unter dem Debian installieren will.
Das ist das gleich nächste Projekt hier. Ich will über das Apt das nächste Mal reden.
Das, was ich an dem Aptitude halt sehr, sehr schön finde, ist, offiziell ist es Jahr 2000 kompatibel, nicht fettend, selbstreinigend und stubenrein. Jetzt schauen wir nochmal in die Webrichtung. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten.
Ja, dann
beeilen wir uns. Wer mit dem Webbrowser gewohnt ist, umzugehen, der wird wahrscheinlich wissen, okay, es gibt viele Sachen, wo man einfach nur klicken muss. Aber da haben sich einige Leute gesagt, ja, okay, wir wollen das ein bisschen anders haben, wir wollen da auch die Vim-Kommandos verwenden können. Da gibt es verschiedene Erweiterungen dazu. Es gibt einerseits das Usable, also UZBL wird ausgesprochen als Usable. Und das ist halt ein kompletter Webbrowser, der sehr, sehr klein ist, der der Unix-Philosophie folgt, wo man halt merkt, ja, okay, man kann sich nur auf seine eigene, auf die eine Aufgabe konzentrieren, das Darstellen von Webseiten, und kann halt schlicht und einfach relativ schnell Webseiten anzeigen und surfen damit.
Ist der X-basiert oder nicht?
Der ist definitiv X-basiert, weil er die grafischen Sachen anzeigt an der Stelle. Ja. Ist zu empfehlen, kann man relativ flink damit arbeiten. Und wer das Ganze erweitern will, kann das auch mit Shell-Skripten und ähnlichen Sachen ergänzen. Alternative dazu wäre W3M.
Ja, da sage ich ein bisschen was dazu. Das ist ein ganz altes Stück, sage ich mal. Das ist aber ein textbasierter Webbrowser. So wie E-Links, Lynx und W3M sind so die hauptsächlichsten.
Genau.
Es empfehle ich jedem mal zu benutzen, einfach mal zu installieren, und wenn er irgendwo mal eine Webseite erstellt, sich mal in so einem Textbrowser diese Webseite anzugucken, dann sieht er das nämlich mal, wie es ein Blinder oder ähnliche seine Webseite sieht. Dann hat man mal einen Eindruck, wie gut oder wie schlecht man seine Internetseite erstellt hat.
Im Prinzip sieht man halt auch die Wahrnehmung, wie jemand anderes, der halt nicht so gut sehen
kann. Der keine Bilder erkennt.
Genau, wie der das sozusagen, wie der die Informationen bekommt. Gibt noch eine Erweiterung, das ist WMII. Das geht in die gleiche Richtung, ist ein ähnliches Paket. Das sind halt Fenstermanager, wo man halt sagen kann, okay, ich bediene das komplett mit der Maus an der Stelle. Über die Tastatur meine ich so. Dann gibt es noch Erweiterungen für den Firefox, wenn man halt mit den Tastenkombinationen arbeiten will. Eine Erweiterung ist der Vimperator.
Den habe ich ausprobiert, der ist leider sehr langsam.
Wer mehr zum Vimperator erfahren möchte, schaut bitte mal ins Vortragsprogramm vom Blit des letzten Jahres, weil da gab es einen kompletten Vortrag dazu. Erweiterung des Vimperator ist der Pentadactyl. Pentadactyl ist quasi eine Fortsetzung und lässt sich
Und soll schneller sein.
Ist definitiv schneller, ist definitiv besser und ist quasi als Plugin von Firefox realisiert und lässt sich sehr, sehr schick bedienen. So, wir müssen jetzt ein paar Sachen überspringen, weil wir sozusagen am Ende der Zeit sind, dass wir sozusagen noch einen Moment Zeit haben, um den nächsten Vortrag zu geben. Wir schauen uns mal kurz noch den BVI an. BVI ist ein Texteditor für Binärdaten. Das heißt, wenn man
Hexdaten hat.
Genau. Wenn man Hexdaten hat zum Beispiel.
Eigentlich ist es falsch.
BVI ist nicht installiert. Mist.
Weil Binärdaten sind es gar nicht, sind Hexdaten.
Sind Hexdaten? Gut, dann sind
Hexdaten. Sonst müsstest du mit 1 und 0 arbeiten.
Man sieht das Ganze quasi als Hexdaten, kann sein File anschauen, kann es sich anschauen, kann auch damit editieren und auch Hexdaten verändern, jeweils mit VI-Kommandos.
Ja, lässt der typische Pager, der eigentlich fast überall installiert sein sollte, wo man so Manpage und ähnliches schnell mal anzeigt. Vor allen Dingen die Suchfunktion ist eben im Less wieder mit dem Schrägstrich. Ja, und sonst braucht man eigentlich nichts Wichtiges im Less, sage ich mal.
Ja. Dann gibt es noch einen Musikplayer, der heißt Cenus. Den haben wir halt auch mal ein bisschen ausprobiert. Das heißt, man hat die Möglichkeit, seine MP3s oder seine, sagen wir mal, Musikdaten abzuspielen. Den habe ich auch noch da. Ich muss so reden, ja. Der sieht dann halt an der Stelle so aus und dann kann man hier halt eben noch gucken, welche Files man da hat.
Sehen Sie nicht.
Sehen Sie nichts. Da müssen wir halt mal da reingehen. Gucken wir mal hier.
Ach, guck doch. Ich weiß nicht, wo du die her hast.
Ich finde ja nichts im Blick. Ha. Mag ich nicht. Gut, Tatsache ist, man kann mit dem CMUS halt eben auch Dateien abspielen. Man kann das komplett textbasiert bearbeiten. So, jetzt rutschen wir, sage ich mal, zum Ende. Hinweis, der ganze Sache von unserer Seite, die ganzen Tastenkombinationen sind recycelbar. Man kann sie in verschiedenen Programmen verwenden. Man ist nicht nur auf eine Sache beschränkt. Die Suche mit Firefox hatten wir schon erklärt. Das geht. Man gewöhnt sich unheimlich schnell daran. Man kann auch eine Bash im BI-Modus betreiben. Und wie gesagt, es gibt auch komplette Zusammenstellungen. Sven Gukes hat da sehr viele Sachen dazu gemacht. Und demzufolge würde ich sagen, einfach mal anschauen, mal stöbern, mal nachlesen. Und
wenn es klappt, sollte im nächsten Linux-User der zweite Teil unseres Artikels kommen.
Das ist richtig.
Wir haben über das Thema geschrieben.
Richtig. Wir haben auch einen Zeitungsartikel dazu geschrieben und der wartet auf die Veröffentlichung und ist dann im nächsten.
Im vorletzten ist der erste Teil und im nächsten sollte der zweite Teil kommen, wenn es klappt.
Genau. Gut. An der Stelle sind wir mit dem Vortrag fertig, möchten uns aber nochmal bei zwei Leuten bedanken. Erstens mal bei Sven Gukes, der ziemlich viel Info nochmal beigesteuert hat und Axel Becker, der sehr viel Programmrecherche betrieben hat.
Und ich füge noch einen Julius Blend dazu.
Der Julius fehlt hier noch, das können wir dann noch ergänzen. An der Stelle sagen wir erstmal vielen lieben Dank und wir freuen uns jetzt auf die Fragen. Keine Zeit mehr für Fragen, dann räumen wir das Feld. Wir sind den ganzen Tag noch da und auch ansprechbar. Vielen lieben Dank.